Hallo liebe Fans von World Wrestling Entertainment und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge unseres Ruthless Aggression Podcasts. Wieder einmal eine neue Woche, ein neuer Donnerstag, an dem wir euch hier begrüßen dürfen und an dem wir natürlich, ja, wie immer die Hoffnung haben, dass es euch gut geht. Uns geht's, denke ich mal, auch soweit gut. Wir, das sind natürlich wie jede Woche ich, der Kevin, der ist dieses Mal überraschenderweise den Anfang hier übernimmt. Und mein guter Kollege, der Ray.
Hallo, liebe Zuhörer. Hallo, lieber geschätzter Kollege Kevin. Ja, ich würde sagen, wir haben da erstmal für den Anfang für einen Überraschungseffekt gesorgt, dass ja nicht die gewohnte Stimme wie ich anfängt, sondern diesmal du. Und ja, ich denke mal, eventuell für die Fans das besser klang oder vielleicht ja auch nicht. Ne? Also ich selber fand es jetzt sehr gut eingeleitet und ja, wie schon Kevin gesagt hat, halt ein guter Start in die Folge. Wir freuen uns da auch wieder für euch da zu sein, ja, über die Nostalgie zu reden, was die WWE-Zeit anging, ja, aus den Anfang 2000ern bis so Ende 2000ern, also ich würde sagen 2000ern, nicht irgendwie 2010er. Und ja, diskutieren da, besprechen da ja sämtliche Sachen, also sei es Wrestler in der Zeit, sei es Titelregentschaften, Pay-Per-Views, Rivalitäten, ja, alles Mögliche.
Alles, was einem so in den Sinn kommt quasi.
Richtig, also ich denke mal, da hat wirklich diese Zeit, diese Ära viel Sachen mitgebracht, worüber man sich unterhalten kann, austauschen kann, auch mit, ja, mit den Zuhörern, wieder natürlich so. Resonanz ist mal wieder sehr ordentlich. Kommt natürlich doch immer drauf an, was für ein Thema das dann halt immer ist für den Zuhörer. Ne? Ob er sich dann mal so denkt, okay, ich habe jetzt nicht so Lust, mir den Pay-Per-View irgendwie anzuhören, also dieses Pay-Per-View-Review, oder mich interessiert gar nicht der Wrestler etc. Dann gibt es halt wiederum andere Themen, die einen dann doch ansprechen. Wir sind natürlich gespannt, wie es bei dem heutigen Thema bei euch aussehen wird, weil das ist natürlich jetzt wieder eine andere Rubrik. Jetzt geht es so ein bisschen ja in die Richtung Tag Team. Da gab es natürlich auch in der Zeit wieder sehr geile Tag Teams. Ja, die wir, also wir fangen jetzt natürlich an mit den mit der Tag Team Rubrik, aber ja, ich denke mal, einigen werden da, beziehungsweise den Zuhörern werden einiges da wieder in den Kopf kommen, was da für interessante Tag-Teams es in der Zeit gab. Wiederum auch natürlich viele zusammengeworfene Tag-Teams, was ja WWE auch immer sehr gut konnte.
Das stimmt. Bis heute.
Bis heute, ja, genau. Also heute reizen die das natürlich aus. Ne? Heute haben die das schon mit den zusammengewürfelten Tag-Teams schon ja, auf die Spitze gebracht. Aber damals, ja, war das so der Anfang davon. Und ja, reden wir nicht um den heißen Brei. Wir haben es ja eigentlich auch schon in der letzten Folge erwähnt. Es geht hier um das Tag-Team oder um ja, das Stable, kann man sagen.
Ja, stimmt.
So um MNM, die Abkürzung abgeleitet von Melina Nitro und Mercury.
Nicht etwa der Rapper.
nicht etwa der Rapper. Welcher Mercury? Oder?
Nee, also Eminem.
Ach so, ja.
So Eminem. Denkt, da
ja,
richtig. Der eine oder andere spricht das ja ein bisschen zu schnell aus, richtig. Wenn man dann bei Eminem landet. Also, spricht der da über einen Rapper?
Aber stimmt.
Nein, es geht hier natürlich nicht um Marshall Mathers, sondern eben, wie du schon gesagt hast, Melina, Nitro und Mercury. Ne, natürlich, also Joey Mercury, Johnny Nitro.
Genau.
Melina.
Melina Perez,
genau. Ja. Da entfiel mir ja gerade kurz.
Aber ich glaube, das war ganz gut eben gerade, dass du das nochmal gesagt hast, dass es nicht um den Rapper geht, weil vielleicht hat der ein oder andere Zuhörer eben gerade wirklich so als erstes so den Gedanken bekommen, Eminem.
Ja.
Ne? Und deswegen war das schon ja, ein guter Move von dir. ja, was kannst du denn so über das Gimmick sagen, Kevin?
Ja, also insgesamt, man muss wirklich sagen, und jetzt so mal wieder, wie ich es ja gerne tue, so ein bisschen zu weit vorwegzugreifen, bin ich wirklich ein großer Fan von dem Team gewesen, von dem Stable, wie man es jetzt auch nennen mag, und auch von dem Gimmick. Natürlich als, ja, sag ich mal, die ersten richtigen Hollywood-A-Lister da so fungiert haben. Man kennt es heutzutage, der ein oder andere Zuhörer vielleicht auch, oder höchstwahrscheinlich auch, von eben Morrison und The Miz. Ne? John Morrison, natürlich damals Johnny Nitro, eine und dieselbe Person. Vielleicht ist da auch noch der ein oder andere, der das nicht ganz auf dem Schirm gehabt hat. Ja, der hatte also auch vor dem Team mit The Miz schon diese, ja, ich sag mal, Hollywood-Persona so ein bisschen inne. Wo es dann natürlich darum ging, dass sie von Paparazzi belagert und einem roten Teppich ihren Entrance da so vollzogen haben. Durch Melina, die da so als ein bisschen, ja, It-Girl sozusagen aufgetreten ist. Und ja, die Promis der Tag-Team-Szene, wenn man so will. Und die haben das halt auch wirklich richtig gut verkörpert, muss ich sagen. Und sowohl, wenn es jetzt nur um den Entrance geht oder auch in Promos und Segmenten, haben die es wirklich glaubhaft rübergebracht. Und das kam mir halt jetzt nie so vor, als wäre das so, ja, also man kann es ja ganz leicht auch in so eine Richtung spielen, dass es dann einem schon übertrieben vorkommt oder halt, okay, so wird das garantiert nirgendwo passieren, so im richtigen Hollywood oder so, ne? Aber die haben es immer so in so einer gesunden Schwelle, sag ich mal, so gehalten, wo man sich dachte, so, ja, also solche Promis gibt es dann bestimmt auch, ne? Die dann halt so schon egozentrisch auch dann so unterwegs sind und so, und ein bisschen, ja, sich so für was Besseres halten, ne? Weil insbesondere natürlich, also immer als Heel-Rollen unterwegs, und da kann man hier natürlich nochmal hinzufügen, das sind jetzt nicht so Publikumslieblinge gewesen, sondern ganz im Gegenteil. Gerade Melina, die natürlich immer es sehr gut geschafft hat, so die Crowd gegen sich aufzubringen, ne? Schon nennt sich ihre schrille Stimme und ihr Rumgeschreie dann teilweise. Das hat dann mal heftige Buhrufe nach sich gezogen. Und ja, an sich, wie gesagt, bin ich wirklich ein Fan von dem Gimmick gewesen.
Ja, also, wie du schon gesagt hast, ich glaube, ich dann noch immer wieder, ja, nachdem du halt dran warst, halt auch immer wieder nur ergänzen oder beziehungsweise dir zustimmen halt, dass, ja, das halt einfach, also dass ich dir halt da recht gebe. Ja, die, wie du schon gemeint hast, ne, die Hollywood A-Lister haben dann auch immer gesagt, ja, wir sind immer bei der neuesten Party in Hollywood, California, und wir stehen immer ganz oben auf der Liste. Und wir sind da ganz dicke mit Britney Spears und etc. Dazu werden wir natürlich noch im Laufe der Folge noch mal ein bisschen dazukommen, was wir auch dann in einer Folge erwähnt hatten. Und ja, natürlich nicht zu vergessen auch von der Optik her mit den Pelzmänteln, die dann bei einmal reingekommen sind. Ja, ne? Dann auch immer mit den ganzen, ja, mit diesen ganzen Steinen da, ne? Diese Steine, die sie sich da immer auf ihren Hosen hatten und so. Also total die Modeleute, ja, total extravagant unterwegs. Extravagant, richtig. Und ich denke mal, bevor wir jetzt wirklich anfangen, da mal so die Zeitraffer zu bewegen und uns dann Stück für Stück halt, ja, Revue passieren zu lassen, wie deren Gang in der Zeit war, wäre es doch vielleicht mal ganz gut für die Zuhörer zu wissen, halt, wie das Ganze gestartet ist oder wie sich das Ganze formiert hat. Ich weiß jetzt natürlich nicht bei, vielleicht bei den richtigen Urgesteinen der Zuhörer, also jetzt mal um anzufangen, die jeweiligen Mitglieder mal zu erwähnen, dass halt sich einige Fans daran erinnern können an Joey Mercury, der damals schon in der ECW bekannt war. Also gegen Ende der ECW-Zeit, bevor es halt zu Ende ging. Aber vielen wird er vielleicht halt noch dadurch bekannt sein. Wurde dann halt ja, übernommen und dann halt in die Entwicklungsliga Ohio Valley Wrestling ja, integriert, kann man sagen. Wo halt natürlich auch sehr viele bekannte Wrestler in der Zeit rausgekommen sind. Ich denke mal, auch wieder ein weiteres interessantes Thema, was wir mal in Zukunft irgendwie ja, thematisieren können, besprechen können. Ne? Natürlich auch, wie das dann halt die Fans möchten, ne? Dass wir auch mal dann die Fans auch jetzt demnächst mal mit einbringen, dass die voten können oder sagen können, hier, das Thema würde mich interessieren oder das Thema. Dazu natürlich dann in den laufenden Wochen mehr. Ja, das erstmal zu Joey Mercury. Was die zwei anderen betrifft, also John Hennigan, der richtige Name von Johnny Nitro, beziehungsweise John Morrison, der hat ja etliche Namen über die Zeit gehabt. der gewann damals die zweite Staffel, nee, pardon, die dritte Staffel von Tough Enough. Die ersten zwei, also der erste war Maven und in der zweiten gewann es zwei Frauen. Und er war halt dann der dritte Sieger gewesen, damals auch mit einem bekannten Matt Capotelli, wo er halt ja, das Rennen gemacht hat oder beziehungsweise die beiden im Finale standen, bekam dann, also dadurch, dass er es halt 2003 gewann, bekam er dann halt dann die Möglichkeit, in den Main-Shows aufzutreten. Er trat dann erstmal eine Zeit lang im März 2004 ja, als Handlanger, als Knecht von Eric Bischoff an, also dass er halt immer so sein Lackey war, wie man es so schön im Englischen sagt. Und der hat natürlich dann Mitentscheidungen getroffen hat, beziehungsweise halt Eric Bischoff war damals halt ein Heel und er war halt so seiner, der halt immer so zur Seite stand, sein Handlanger. Später wurde das halt durch Coachman ersetzt, aber da war es erstmal für eine Zeit lang halt Johnny Nitro. Und er lief auch damals mit einer Verletzung erstmal rum und das ging auch nicht wirklich lange. Also nur ein paar Monate hat er da irgendwie On-Screen-Zeit gehabt und wurde dann auch gleich wieder in die Entwicklungsliga reingestellt, wo man halt dann die Idee hatte, dass man ihn halt in eine Rivalität mit dem Finalisten Matt Capotelli reinstellt und er damals halt mit Melina auftrat. Da gab es halt irgendwie so die Story, dass Mina die Ex-Freundin von John Morrison ist und dann gab es da halt so einen Verrat, so ein Betrayal, sodass die beiden dann halt zusammenkamen. Und kurze Zeit später halt wurde auch schon das Tag-Team halt formiert von M&M und ja, die gewannen halt recht schnell auch dann die Titel in Ohio Valley Wrestling und ja, da war wohl anscheinend ein hohes Ansehen, dass man sich dann halt dachte, okay, im kommenden Jahr 2005 wird es langsam Zeit, halt wieder irgendwie Newcomer reinzubringen. Und ja, das sorgte dann für einen ominösen Start.
Ja, also ich glaube das erste. Oder ja, also sagen wir vielleicht einen furiosen. Ich bin mir gerade immer noch nicht sicher. Ja. Also ja, auf jeden Fall, ja, das ist natürlich schon mal wieder, wie du ja auch gerade schon kurz angesprochen hast, ne, wieder so ein weiterer Beweis dafür, dass ja wirklich dieses Ohio Valley Wrestling, was sie für eine gute Arbeit damit damals auch geleistet haben, ne? Wer da nicht alles dann rausgekommen ist, also eben auch M&M. Und da wurde man dann wirklich auch gut darauf vorbereitet, dass man auch den schnellen Aufstieg ja, zu Recht dann erfahren konnte. Und wir uns ja von einigen, wie auch jetzt nochmal kurz John Cena zu erwähnen beispielsweise oder an Batista, die das ähnlich durchgemacht haben oder durchlebt haben. Und ja, M&M ihrerseits crashten dann, wenn es mit einer Ausgabe tatsächlich einfach mal das Cabana, also Kalitos Cabana. Das haben wir schon mal ganz kurz so ein bisschen so erwähnt, ne, in unserer Folge über Rey Mysterio und Eddie Guerrero und deren Fehde. Denn Rey Mysterio war da natürlich auch gerade bei Kalito zu Gast und ja, infolge eines Wortgefechtes da, wo er sich dann ein bisschen mit denen so ja angemacht hat, kann man ja mal so sagen, kam es dann halt dazu, dass M&M so eine Attacke auf Ray gestartet hatte und dann natürlich ihren berühmten Snapshot, den Finisher, zeigten und eigentlich jeder nur darauf gewartet hat, dass ja Eddie eben ihm zur Hilfe kommt, was dann halt, ja, wie wir ja schon besprochen hatten, ausgeblieben ist, weil es ja so die Grundsteine damals da gelegt hatte für diese Rey Mysterio und Eddie Guerrero-Fehde. Und ja, das begleitete dann hier quasi dieses neue, ja, zu dem Zeitpunkt Rookie-Tag-Team, kann man sagen, auf dem Main-Roster, M&M. Und das waren so deren ersten, ja, kann man so sagen, so Sternstunden, ne, so mal richtig im Rampenlicht zu stehen, aus Ohio Valley Wrestling raus und halt, ja, in der großen Welt der WWE jetzt auch mal den Zuschauern präsentiert zu werden. Und eigentlich, also meiner Meinung nach, vielleicht hat der eine oder andere Zuschauer da eine andere Meinung, ne? Aber meiner Meinung nach haben die sich da wirklich so gleich 1:1 eingefügt eigentlich. Da hätte man so, wenn man es nicht besser wüsste und da vielleicht diese Folge zum ersten Mal SmackDown angeguckt hat, würde man so denken, ach, da sind doch bestimmt schon welche, die da schon 1-2 Jährchen dabei sind oder so, ne? Die ja schon sich so ein bisschen etabliert haben, weil es da für die alles eigentlich wie selbstverständlich aussah.
Richtig, richtig, voll und ganz. Also ich habe damals auch in der Zeit, das war so halt, wo ich langsam mehr angefangen habe, das Wrestling zu verfolgen, sahen die für mich halt wie gestandene Stars aus, ne? Und ich kann mich wirklich so, als ich nochmal halt, als wir nochmal die Recherchen betrieben haben, auch dran erinnern, mich da in die Zeit zurückzuversetzen, was habe ich die da in diesem Moment gehasst halt, ne? Die hatten so eine totale Ausstrahlung von Hass und ich habe mir einfach nur gewünscht, hoffentlich stopfen Eddie und Ray denen das Maul, was da nicht so sein sollte und dann hat sich mein Hass noch mehr entwickelt.
Ja.
Also wirklich sehr gute Arbeit haben die getätigt. Die haben auch gleich dann in ihrem ersten Match, natürlich dann haben die herausgefordert, haben natürlich dann Ray und Eddie provoziert, was die sich halt nicht gefallen lassen wollten. Und es kam halt dann zum Tag-Team-Match. Natürlich in typischer Heel-Manier schafften es die Heels zu gewinnen, also mit ihrer Heel-Taktik da, die die immer haben. Und ja, wurden somit ja gleich Champions. Das war damals, glaube ich, ein bisschen so immer die Pläne bei WWE, dass man gleich Newcomer aus Ohio, also aus OVW, wenn man die hochholt, den gleichen Titel gibt. Das war schon mit Kalito im Vorjahr und natürlich auch jetzt halt, wie es der Fall war, mit M&M. Und ja, auch die Versuche danach haben gescheitert. Also dann nimmt im Rematch-Versuch, verließ dann Eddie halt während des Matches, wie wir schon halt in der vergangenen Folge dann erzählt hatten, verließ halt Eddie den Ring einfach und ja, M&M konnte erfolgreich verteidigen. Nun war da jetzt halt Platz geschaffen oder man hat sich halt dann gefragt, weil so ein bisschen die Tag-Team-Szene da mager war, wer so die ersten Herausforderer werden und um M&M zu etablieren, die ja eigentlich schon einen sehr starken Start hatten, ne, gegen zwei erfahrene Wrestler, gegen einen Weltchampion, die haben das auch, finde ich, gut gebuckt. Also das war jetzt nicht ein totales Begraben, wie man sagt, sondern es war halt wirklich ja, real dargestellt. Und man hatte natürlich erstmal ein Programm mit Charlie Haas und Hardcore Holly gemacht, sodass man halt die sich ein bisschen etablieren lässt. Und ja, das Ganze wurde dann auch erstmal erfolgreich verteidigt bei Judgment Day Pay-Per-View 2005. Dann gab es nochmal wieder wechselnde Tag-Team-Matches, was ja WWE dafür bekannt ist, dass wir dann mehrere Tag-Team-Matches miteinander machen.
Gerade wenn es dann auch immer nicht so hundertprozentig offensichtliche ja, Finishes sozusagen da gab, wenn dann beispielsweise in einem Match dann der Ref dann mal wieder ausgenockt wurde und dann eigentlich Hardcore Holly auf dem Weg zu einem Sieg war und schon den Alabama Slam, seinen berüchtigten, verpasst hatte und dann natürlich niemand da war, um ein Cover zu zählen. Dann letztendlich wurde dann das Match eben, wie du auch schon gesagt hast, durch typische Heel-Tactics dann doch wieder von M&M gewonnen. Mhm. Auch Melina, die ja immer wirklich als die Managerin da sehr aktiv am Ring war und ja, weiß ich auch nicht, um das nochmal ja, dich da auch so ein bisschen zu bestätigen, ne? Da weiß ich immer noch jedes Mal genau, wie ich da auch schon so mit Hass so zugeguckt habe und so mir gedacht habe, mein Gott, Ref, so, sie werft doch endlich da Melina mal so aus der Arena, ne? So, die greift immer wieder ein und so, ne? Und ja, nie wurde die da irgendwie zur Rechenschaft gezogen, so dafür, und da irgendwie mal so aus der Arena entfernt oder mal, wie es öfteren auch schon mal in der Zeit vorgekommen ist, so Band from Ringside, ne? Dass sie jetzt einfach mal nicht mit rauskommen durfte oder so. Ist ja einfach jedes Mal so, dass sie sich damit eingebracht hat. Was natürlich wieder mal wirklich perfekt auch so gebucht war und durchgeführt war. Das hat ja die Ziele dann wirklich erreicht. Und selbst als Zuschauer zu Hause, die dann schon so angefangen hat zu hassen und auch natürlich die Buhrufe in der Arena immer lauter und deutlicher gegen sie wurden oder halt auch gegen das Team an sich. Also, wie du schon gesagt hast, wirklich, als wären es schon jahrelang etablierte Heels, die da am Werk sind.
Ja, voll und ganz. Also, das sollte sich dann auch weiter bestätigen. Die sollten weiter Heat auf sich ziehen. Und damals in der Zeit gab es auch einen gewissen Heidenreich. Wir erwähnen immer ganz, oder wir betonen immer gewisse Wrestler. Vielleicht bringen wir da irgendwie, ja, eine Erinnerung in einem der Zuhörer heraus.
An einen geilen Theme-Song zum Beispiel.
An einen geilen Theme-Song zum Beispiel, genau. In der Zeit hat man dann versucht, Heidenreich dann ein bisschen als Face ja, durchgehen zu lassen. Und ja, da war so ein bisschen das Gimmick halt, dass Heidenreich so, ja, sich Freunde gesucht hat. Und ja, da unterbrachen ihn halt M&M in einem Segment, wo er irgendwie halt Schokolade verteilen wollte mit ein paar Dieven, die auch so Rookie-Dieven, die halt so ganz neu waren. Und ja, da fing halt so eine Rivalität halt an über die gewissen Wochen, wo halt ja, wo halt M&M klar machen wollte, so, wir sind nicht deine Freunde, und die haben ihn, kann sagen, so ein bisschen so gemobbt. Ja, und das sollte andererseits halt ein Angle, also eine Rivalität raus herrufen, um auch ein bisschen halt etwas zu promoten,
ja, genau,
würde ich sagen.
Genau, das hast du schon wirklich perfekt zusammengefasst. Nochmal ganz, ganz kurz danach, natürlich da zu der Zeit, da kommen wir gleich bestimmt auch nochmal ein bisschen drauf zu sprechen, weil du ja auch die Rookie Dieven so da erwähnt hast, und das war dann auch diese Zeit, in der dann Melina so ein bisschen ihre eigenen Storylines so ein bisschen vorangetrieben hat, indem sie sich halt immer mit so gut wie jeder weiblichen Person, kann man eigentlich sagen, so im Roster angelegt hat und es dann noch die ein oder andere Story dann so nach sich ziehen wird, auch in dem Laufe der Wochen und Monaten dann darauf, gleich dann, wie gesagt, dazu mehr. Um jetzt aber erstmal auf M&M an sich so zurückzukommen, da gab es dann deutliches Promomaterial, wie du auch schon gerade gesagt hast. Und zwar war es da so, dass in der Zeit eine neue, ja, neues DVD-Set auf den Markt kommen sollte oder schon rausgekommen ist. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher. In dem es dann um die Road Warriors geht. Das ist natürlich ein altes, ja, großbekanntes Tag-Team, werden die ein oder anderen Zuhörer auch noch kennen. Road Warrior Hawk, Road Warrior Animal. Und ja, da ist ja natürlich leider, muss man sagen, eines dieser Tag-Team-Mitglieder verstorben. Und das hat dann dazu natürlich dann geführt, dass eben das Tag-Team ja so dann nicht mehr für Promo sorgen konnte. Da ist man dann eben auf die Idee gekommen, da ja Heidenreich auf der Suche nach Freunden war und um halt Eminem herauszufordern, natürlich auch einen Tag-Team-Partner brauchte, dass es dann eben der verbliebene Road Warrior, was, Animal, ne? Animal, ja. Road Warrior Animal, Hawk, leider der Verstorbene, wie gesagt, der dann da bei SmackDown auf die Bildfläche trat und sich Heidenreich angeschlossen hat. Und es sollte dann halt dazu kommen, um dann halt ein bisschen Promo für diese DVD, für dieses DVD-Set zu machen, dass es dann quasi eine Neuformation so der Road Warriors gibt, eben mit Heidenreich, der dann so den Platz, ja, man kann nicht ganz sagen, so einnimmt, mal zum in Ehren hält sozusagen, ein bisschen so vorübergehend ausfüllt. Und Road Warrior Animal, der dann halt nochmal so ein bisschen Spotlight da auch für sich dann bekommen durfte. Und das sicherlich auch für ihn dann eine schöne Geschichte gewesen ist, so im Großen und Ganzen, muss man schon sagen. Ja, ich weiß gar nicht, so damals, als ich das verfolgt habe, da man jetzt auch nicht so wirklich Verbindungen so zu den World Warriors so von damals hatte, habe ich mir noch so ein bisschen gedacht, so, okay, so Eminem eigentlich so voll die Dominanten, haben sie die Tag-Team-Szene da dominiert. Das kommt da halt so Heidenreich, den man ja immer noch nicht so hundertprozentig ernst nehmen konnte. Und mit Verlaub, ne, das soll jetzt nicht disrespektvoll so gegenüber ihm sein, aber halt als Zuschauer damals, so Heidenreich und dann mit so einem alten Sack dann da zusammen, ne, der schon nach, vom Aussehen nach da ein bisschen so einen Bierbauch hatte und all sowas, ne, und die soll mir dann so eine ernsthafte Herausforderung sein, so, okay, wusste ich jetzt nicht so ganz, was ich damit so anfangen sollte. Ja, aber so die Fehde an sich war dann doch recht unterhaltsam, ne, gerade halt auch in den Promos, wie ich es ja auch schon mal lobend erwähnt habe, ne, so M&M, wenn die sich da richtig eingeschossen haben und sich erstmal über Leute dann auch so lustig machen und sowas, das ist schon echt richtig cool gelaufen. Also es ist dann ja halt auch zu dem Zusammenschluss da erst gekommen, ne, weil es der halt Road Warrior Animal, der ich dann ja, ja, zur Seite da gestellt hatte von Heidenreich in dem Segment erstmal nur, da war es ja noch nicht sicher, dass es da zu irgendeinem Match kommen würde oder sowas, wo das dann halt auch wirklich so ein bisschen eskaliert ist, so in dieser Promo, dass dann halt Eminem in Richtung World Warrior Animal gesagt hat, ja gut, du könntest uns ja für ein Tag Team Match herausfordern, aber leider ist dein Partner ja tot, so nach dem Motto, ne? Dass man das da halt wirklich so, ja, schamlos, sage ich mal, wirklich drüber lustig gemacht hat, so nach dem Motto, ne? So, ja, dein Tag Team Partner ist ja nicht da, ne? Kannst du uns auch nicht um irgendwelche Titel herausfordern? Und so kam dann natürlich Heidenreich dann ins Spiel. Aus der Sicht von Road Warrior Animal.
Richtig. Dann in den folgenden Wochen wurde auch gleich das, ja, ich sag mal, das alte Attire aufgesetzt, mhm, ne, mit diesen, was hatten die da immer da drauf?
Ja, so diese, ja, wie soll man das denn nennen? So,
Schutzpolster.
Ja, so eine Art Schutzpolster, also wie so, ja, so solche football-mäßigen Schutzpolster, die noch natürlich diese typischen Spikes dann da,
genau,
so,
ja,
diese Stacheln, drauf, ja, hatten, so solche Stacheln, genau.
Ja.
Das ist sicher der ein oder andere Zuhörer auch schon, selbst wenn man die Namen jetzt nicht hundertprozentig wiedererkennt, so, das wird jeder eigentlich, glaube ich, schon mal gesehen haben.
Ja,
das ist genau. Typisch meistens in so rot und schwarz gehalten, aber gab es natürlich auch noch in anderen Variationen.
Genau,
in weiß und,
genau,
schwarz.
Genau, richtig, weiß und schwarz, genau. Genau, in dem typischen Outfit wurden dann auch die kommenden Wochen, oder beziehungsweise kamen in den kommenden Wochen dann auch Heidenreich als neues Mitglied der LOD raus. Ja, es kam dann zum Tag-Team-Match beim Great American Bash. Die Herausforderer, die neu formierte LOD gegen M&M. Sollte hier zum, ja, nennen wir es erstmal Happy End kommen, dass LOD sich den Titel holt. Natürlich, ja, wie schon erwähnt, halt, ne, auch ein bisschen so für Promo-Gehabe da, wegen der DVD. Und natürlich dann halt gegen Ende nochmal, oder beziehungsweise nach dem Sieg nochmal, eine kurze Hommage an Hawk, dass da halt Animal die Worte richtete, das war für dich, Bruder. Und so begann erstmal eine Titelregentschaft von LOD über den Sommer hinaus, wo dann halt sich ja mehr oder weniger Melina dann im Rampenlicht stand. Hin und wieder mal waren hier und da M&M in Tag-Team-Sachen verwickelt. Melina halt, wie du schon erwähnt hast, halt, ne? Sie wollte sich da ihren Nummer-1-Spot oder ja, den Nummer-1-Spot der Diva in oder bei SmackDown halt, ja, verteidigen, ergattern. Und dann hatte sie halt immer sämtliche Diven halt herausgefordert, ne? Die ganz beliebte, populäre Tori Wilson, dann auch eine, die neu dahin gedraftet ist mit Christy Hemme.
Die ja, überraschenderweise irgendwie für eine Woche auf einmal auf Motorräder stand.
Ja, ja, genau.
Auch immer, also immer diese random Ideen, die es da teilweise gab.
Und dann wieder auch wieder fallen ließ. Ja. Damit mit dieser Rivalität verknüpfte man auch wieder halt das Geschehnis mit der LOD, wo es dann halt ja wieder zu der Rivalität oder wieder zu ja zu der zu einem Programm kam. Das Ganze wurde dann halt auch dann bei oder beziehungsweise kurz vor, also fing kurz vor No Mercy halt an, ne? Bei No Mercy dann halt nochmal das Tag Team Match, Six-Man Tag, wo halt dann die LOD mit Christy Hemme gewann. Danach, also ich glaube, Christy Hemme war auch dann kurz danach, wurde sie auch entlassen und fing dann bei TNA an. Für unsere A-Liste ging es aber weiter. Die fing dann nach dem Titel, also beziehungsweise, da muss ich nochmal korrigieren, dass kurz darauf halt es eine Battle Royale gab und dann M&M halt den Titel wieder gewann. So. Mhm. Und ja, zur, ja, beziehungsweise zur Feier bei der nächsten SmackDown-Folge darauf wurden sie auch schon willkommen geheißen von dem General Manager Teddy Long, und der meinte dann halt dann, ja, zur Feier gibt es dann heute auch erstmal die erste Titelverteidigung, die dann hier gegen den World Heavyweight oder World Heavyweight Champion Batista und Eddie Guerrero sein wird, der halt, die beiden befanden sich damals auch in einem Programm. Das hat dann mehr oder weniger dazu halt gedient, dass es, ja, dass es auch Widersprüche in dem Team geben sollte. Ja, also die waren ja nicht wirklich lange mit von der Partie, haben sich dann auch kurz darauf halt in einem neuen Programm fokussiert. Das sollte, da sollte wieder Melina halt im Vordergrund stehen. Im Survivor Series Match, da haben wir es ja auch in dieses Match, in dieses Royal halt auch,
ja, genau,
analysiert, dass sie dann nochmal eine Titelchance gegen Trish Stratus bekam, weil die da ein bisschen halt für so ein, ja, die haben Trish während einer Raw-Folge entführt und ja,
Melina. Auch ein cool gemachtes Segment.
Cool gemacht. Stelle. Ja, also total. Also ich würde jetzt sagen, bevor wir halt das Jahr abschließen, die Upcoming Stars, also wirklich sehr gut gepusht und gebookt über den Verlauf von 2005. Die haben sich wirklich dann halt zu einer festen Größe etabliert in so kurzer Zeit. Sollten dann auch nach Survivor Series dann für den anstehenden Pay-Per-View Armageddon gegen die Mexicos antreten, aber das Ganze wurde dann kurzfristig umgeändert, beziehungsweise was die Titel anging, weil da verlor M&M das gegen Batista und Rey Mysterio. Die haben das dann anscheinend ein bisschen zur Promotion gegen gegen Big Show und Kane gebraucht, und deswegen fand dann das eigentliche Tag-Team-Match um die Titel ohne Titel statt, gegen die Mexicos. Ja, wie ging das Jahr zu Ende, in dem halt, ja, M&M sich die Titel wiederholten gegen Batista und Rey, allerdings durch Hilfe eines, ja, Rückkehrers, ne?
Ja, würde ich sagen. Also die Story war noch gerade auch durch Melina so ein bisschen vorangepusht worden. Du hast dann natürlich so Szenen, die, denke ich mal, auch mehrere Leute dann schon noch in guter Erinnerung haben, indem es natürlich schon das Match zwischen den beiden Teams eigentlich festgelegt war und Melina dann Batista einen Besuch abstattete, also dessen Lockerroom, und ihm da ein Angebot machte, was, denke ich mal, die wenigsten von uns abgelehnt hätten, so zu der Zeit, ne? Nämlich, dass sie sich da so ein bisschen, ja, wie soll man sagen, um ihn kümmert, könnte man jetzt das mal so darstellen. Ich denke mal, ihr wisst so, worauf ich hinaus will. Und im Gegenzug dazu würde dann halt Batista so nicht in diesem Match da antreten, beziehungsweise halt das Match so vorfinden, also aufgeben und so halt M&M als Sieger wieder dastehen lassen. Und einige Zeit später kam man halt auf die Segment nochmal zurück. Man sieht schon, wie Melina so ein bisschen zerzauste Haare hat und hat sich da gerade mal wieder so nach dem Motto so am Anziehen ist. Und sie ihn dann natürlich fragt, so, ey, wir haben jetzt einen Deal, ne? Und Batista, der darauf nur halt so verschmitzt lächelt und meint so, von einem Deal habe ich jetzt eigentlich nichts, so, danke fürs Warm-up, so, ich bin jetzt bereit für dieses Match, um deine Jungs so auseinanderzunehmen. Wo natürlich dann Melina völlig entrüstet und schockiert dann da stand. Und ja, das war so in dem Moment erstmal ein lustiges Segment und so natürlich, ne, was dann halt wirklich noch ein bisschen ernster werden sollte, als dann halt einige Zeit, weiß gleich die nächste Woche, ich bin mir nicht mehr sicher, aber ich glaube gleich in der nächsten Woche darauf Medina in einer Promo dann mit einigen, ja, Presseleuten begleitet und eine Pressekonferenz halten wollte im Ring. Ihr Anwalt war auch so mit dabei und sie hat dann Batista beschuldigt, sie da sexuell missbraucht zu haben, so Backstage und halt in der Lockerroom-Szene. Und obwohl sie halt meinte, so, sich mal halt stopp, so, ich will das nicht gesagt zu haben und sehr glaubwürdige Geschichte auf jeden Fall insgesamt, ne, natürlich, die Crowd hat ja auch gar nichts abgekauft, hat die ganze Zeit weiter Batista-Chants durch die Arena, ja, gerufen und, ja, sie war da auch völlig fertig und ist dann unter Tränen wieder abgezogen und, ja, um jetzt darauf endlich hinaus zu kommen, wie du ja schon erwähnt hast, dass es einen Rückkehrer dann gab, ne? Nämlich zugunsten von M&M eingegriffen, wie man dann halt feststellen durfte, im Verbündeter von Melina halt in dieser ganzen Affäre sozusagen, zwar der World's Strongest Man, Mark Henry, diesmal nicht Sexual Chocolate, obwohl das auch ganz lustig gewesen wäre, so mit der Thematik. Ja. Aber nein, Mark Henry, der da wirklich ganz kurz einen Prozess gemacht hat, gerade mit Batista, in einem World Strong Slam auch dann natürlich gleich verpasst hat und so dann dafür gesorgt hat. Und natürlich war der Ref dann mal wieder anderweitig beschäftigt, ne, oder halt ausgelockt, wie man es auch immer von WWE so kennt. Und ja, so dass das passieren konnte und dann daraufhin natürlich M&M erfolgreich das Cover abstauben konnte, nachdem da Mark Henry so die Drecksarbeit sozusagen geleistet hat an Batista. Und ja, diese Story zog sich dann so auch noch in die weiteren Wochen so hinaus. Das ist dann ja auch bestimmt auch noch sehr vielen bekannt. Ich weiß, das sage ich gerade öfters, ne? Aber es sind halt wirklich solche Sachen, die auch mir persönlich immer weiter noch so im Gedächtnis geblieben sind, ne? Wo es dann doch zu dem Steel Cage-Match dann gekommen ist, bei dem Mark Henry interferieren wollte. Und es dann scheinbar versehentlich dazu kam, dass dann so eine echte Kette draußen verwendet wurde, anstatt da irgendwie nur so eine leichte zu brechende zu benutzen. Und Mark Henry, der natürlich nicht den Titel als World's Strongest Man umsonst verdient hat, der hat tatsächlich diese echte Stahlkette so aus den Ankern gerissen hat. Und ja, selbst diese ganze Tür dann noch vom Steel Cage entfernt hat und damit dann auch noch auf Batista im Ring losgegangen ist. Und so hat wieder einmal auch ja, für M&M so zugunsten Eingriff und Batista da, ja, man muss schon sagen, zerstörte, der in der kurzen Zeit darauf verletzungsbedingt auch seinen World Heavyweight-Titel abgeben musste, was dann ja dieses ganze Programm, also überhaupt die ganze Show an sich so ein bisschen, kann man sagen, aus dem Ruder geworfen hat. Und ja, das ist auf jeden Fall ein sehr großer Impact da gewesen, auch in dieser Story, zu der Rückkehr von Mark Henry.
Richtig, also ich fand die auch sehr interessant gemacht. Ich fand das auch einer der realistischen Angles, also realistischen ja, Stories damals gewesen, wo man sich denken kann halt, dass ja, dass halt, wie soll ich sagen, dass das viel glaubwürdiger kommt halt, ne, mit den ganzen Vorwürfen, sexuellen Vorwürfen und so, ne, weil es ist ja auch ein bisschen halt, ja, ist ja jetzt nicht fremd in der Realität. Und ja, Batista hat sich da erstmal eine lange Pause, also muss erstmal eine lange Pause nehmen. Für M&M ging es erstmal weiter mit Mark Henry, also da gab es auch ein kleines Stable mit um ihn. M&M begleitet ihn auch immer währenddessen halt auch in einem Programm mit Kurt Angle und damals halt auch dann diese ganze World Title Picture, um halt um Ray und Kurt und etc. Es gab nochmal ein Match bei No Way Out 2006. Das hatte mehr so halt die Geschichte, dass man halt sich da über Matt Hardy verspottet hat und Matt Hardy dann auch wieder einen Partner gebraucht hat. was dann ja mit den wiederkehrenden Tanker ersetzt wurde. Also auch wieder einer aus der frühen 90er-Zeit, ne? Ja. Wie mit LOD, die dann halt zurückgekommen sind. Komischerweise ging es hier nicht um die Tag-Team-Titel. Nichtsdestotrotz will ich nochmal ein kurzes Fazit geben. Also man befand sich langsam bei WrestleMania und ich weiß nicht, also von dem, was man letztes Jahr gesehen hat, also im Jahre 2005, ich zumindest hätte denen auf jeden Fall dann gesagt, okay, die verdienen sich auf jeden Fall ein Spot ja, in der WrestleMania-Card.
Ja, da stimme ich dir auch voll und ganz zu. Und das ist für mich eigentlich immer noch ein Rätsel, warum es eben halt nicht dazu gekommen ist. Was dann sicherlich auch den oder anderen Zuhörer so ein bisschen verwirren wird, ne? Aber man hat es ja über die Jahre schon mal auch öfters gemerkt, so mit WWE und teilweise Superstars, die dann irgendwie, ja, damals gab es das noch nicht so wirklich, ne? Aber jetzt heutzutage dann immer wieder auch eine Pre-Show oder Kick-Off-Show, wie man es jetzt auch nennen möchte, so gepackt wurden oder halt dann in irgendwelche anderen Matches, wie es dann heutzutage so eine Andre the Giant Memorial Battle Royale wäre. So gab es dann eben auch damals eine Battle Royale, in der dann M&M in Form natürlich ohne Medina, sondern nur Mercury und Nitro teilgenommen haben. Ja, wurden dann da selbst auch nicht mal irgendwie sehr erfolgreich dargestellt, waren relativ lange zwar dabei, aber dann vom späteren Gewinner Viscera beide auf einmal so quasi eliminiert. Der also nicht wirklich so eine, ja, nicht wirklich so ein WrestleMania-Moment, der da so in Erinnerung bleiben würde, ne? Natürlich sowieso nicht, weil die halt eben nicht direkt auf der WrestleMania-Card waren, so zur Verwirrung und Verwunderung vieler Fans und ja auch vieler Experten, was man da damals auch gelesen hat, ne? Mit unserer Recherche und wird auch auf so ein paar Artikel gestoßen, ne? Die dann auch sich das eigentlich so nicht erklären konnten, ne? Das, zum Beispiel halt von, ja, ich weiß nicht, ob es von Dave Meltzer persönlich gemeldet waren, aber also die Plattformen, die dann immer wieder ihre News dann da...
Wrestling Observer.
Ja, genau, ich, Wrestling Observer und auch andere ja, Seiten, Dirt Sheets, wenn man so möchte, ne, ja, die dann da auch halt ihr Unverständnis so drüber gepostet haben und halt, ja, dass da keine klare Aussage wo irgendwie dann Backstage von WWE offiziell gab, als offene Nachfrage, ist halt einfach irgendwie so entschieden worden und ja, dass dann die WrestleMania-Card ohne M&M darauf ausgetragen wurde, was ich persönlich immer noch sehr schade finde.
Ja, bei WrestleMania 22 das Ganze, um euch hier nochmal ein bisschen halt abzuholen, wo wir uns gerade befinden. Mhm. In den Wochen vorher gab es halt immer wieder auch Tag-Team-Matches gegen ein recht populäres, bekanntes Tag-Team, Brian Kendrick und Paul London. Über die Wochen dann zum Judgment Day Pay-Per-View sollte es dann halt auch dazu kommen, dass die beiden dann auch, also die beiden Teams in einer Fehde sind und dann beim Judgment Day Pay-Per-View gelang es dann halt Paul London und Brian Kendrick die Titel denen abzunehmen, also Tag Team Champions zu werden. M&M war dann ja, also ja, wie ein Fingerschnips dann am Zerfallen. Griffen dann halt Mercury an, beziehungsweise Melina und Nitro haben ihn beschuldigt. Ja, dann gab es halt einen Angriff auf Mercury. Dann gab es nochmal halt ein kurzes Intermezzo da mit Teddy Long, der dann meinte, so, ihr beide seid gefeuert. Und Backstage hat man das, also man hat sich dafür entschieden, dann die beiden nach Raw zu versetzen, weil Melina da Backstage nicht so die beliebteste war im Lockerroom. Mhm. Da gab es auch halt auch einige Vorfälle. Ja, die...
Da Backstage auch mit Chamel angelegt.
Stimmt, so genau, da gab es ja auch dieses Wrestlers Court da mit Undertaker und so, wo dann halt, was ja auch damals halt immer ausgetragen wurde, ne? Mhm. Undertaker war so dieser Backstage-Richter.
Ja.
Und ja, man entschied sich dann halt, die beiden zu Raw zu stecken und da war das Ganze halt schon noch, also ging es das für die beiden positiv weiter, also Nitro gewann dann auch den Intercontinental-Titel in der Zeit, befand sich dann halt auch in der Realität mit Jeff Hardy. Da kommen wir ein bisschen halt nochmal darauf zurück. Aber gerne können das halt auch dann die Zuhörer nochmal in unserer allerersten Folge ja nochmal nachhören. Ja, zur Realität oder beziehungsweise zur Neuformierung der M&M damals gegen Ende 2006, wo sich dann auch Team Extreme wieder neu formierte. Also beziehungsweise Matt und Jeff halt wieder zusammenkamen, mhm, und es dann ja eine Tag-Team-Fehde mit denen gab. In der Zeit wurde Mercury entlassen aufgrund von ja Medikamentenmissbrauch, kann man
ja
sagen.
Ja, genau, Medikamentenmissbrauch. So die allseits bekannten Painkiller, die es ja immer so im Wrestling ja leider Gottes sehr verbreitet gibt, gerade also zu der Zeit gab. Mittlerweile ist man damit ja, glaube ich, noch strenger geworden. Die haben das damals dann einige Male halt auch so geduldet sozusagen, weil so laut eigener Aussage Mercury immer einer war, sobald seine Musik so anging und halt er in der Arena war, konnte er das alles halt so ausblenden und war dann halt der Star, sag ich mal, einfach der Performer und war immer so 100% bei der Sache dabei. Aber das ein oder andere Mal hat dann halt einfach auch kurz vor Auftritten dann noch irgendwelche Pillen geschluckt, die er dann teilweise nicht mal irgendwie selbst verschrieben bekam, sondern halt einfach von irgendwem in die Hand gedrückt bekommen hat. Ne? Und also ganz dubiose Geschichten da teilweise. Wie gesagt, alles so Zitate von ihm, die man auch ganz leicht im Internet finden kann. Also was sich da der eine oder andere interessiert zeigt. Ja, und so kam es dann halt zu der Entlassung, weil ich auch Vince McMahon dann zu ihm sagte, dass halt, ja, es schön und gut ist, dass man sich auf ihn damit verlassen kann, was die Arbeit angeht und so. Aber das ist auch nicht halt die Beschwerde so von ihm gewesen, sondern also es ist halt nicht so, hier, du nimmst die Pillen und deswegen arbeitest du jetzt, also wrestlest du jetzt unkonzentriert oder sowas, sondern das war halt nicht die Beschwerde, sondern er hat halt einfach, er und die WWE an sich, Angst darum, ja, dass es da halt tatsächlich dann wirklich einfach zu einer Überdosis und zu einem Tod auch kommen kann, ne? Und das ist natürlich was, das kann die WWE immer ja, ja, so hart das klingt, ne, natürlich PR-technisch auch gar nicht gebrauchen. Ne? Und stelle sich dann vor, er hat dann wirklich mal vor einem Match irgendwie ein, zwei Pillen zu viel geschluckt und stirbt dann da während des Matches einfach irgendwie weg, ne, während die da gerade irgendeine Aktion zeigen wollen. Und also das wäre natürlich so das ja, Horror-Szenario Nummer 1 gewesen. Richtig. Und um solchen Risiken halt gänzlich aus dem Weg zu gehen, hat man dann halt Joey Murphy seine Papiere gehändigt und ihm gezeigt, wo der Ausgang ist, so nach dem Motto, weil es halt so nicht weitergehen konnte. Und er hat es auch selber ja zu der Zeit auch, muss man natürlich sagen, ihm ja ein bisschen zu gut halten auch eingesehen hat, ne, und zumindest ein bisschen Nachsicht gezeigt hat, weil er sich dann auch relativ verwundert gezeigt hat, muss man schon sagen, dass er überhaupt noch ja auf dieser Erde, sag ich mal, steht, so, ne, über dem Boden, weil halt irgendwie, ich glaube, das Zitat war mal irgendwie, ist ja schon dreimal eine Überdosis hatte, auch insgesamt so um die 10 Autos geschrottet hat, weil er dann wahrscheinlich halt unter der Beeinträchtigung dann gefahren ist und halt irgendwelche Unfälle gebaut hat. Das ist mir eigentlich ein großes Wunder, dass man davon auch nicht mehr gehört hat irgendwie damals, ne? So wie er das so erzählt hat. Weil zum Beispiel, wenn man jetzt auch, wo wir gerade auf die Hardys kamen, dann Jeff Hardy denkt, da hat man ja schon mehrmals solche Geschichten so auch über die Jahre gehört. So von Joey Mercury war mir das persönlich immer nie so sehr bekannt gewesen. Hat mich dann schon ein bisschen schockiert, auch wenn man die Sachen dann rausgefunden hat. Und ja, er hat ja natürlich die Jahre später dann, mal ganz kurz vorzugreifen, ist ja wieder auf so einen cleanen Weg gekommen. Und hat sich dann ja später dann auch da mit CM Punk dann da zusammengeschlossen, mit der Straight Edge Society und all sowas, und wo dann der Glatze dann zurückgekommen ist. Und freut mich auf jeden Fall für ihn, dass er da wieder auf einen guten Weg so gefunden hat, auch so durch Punks Hilfe. Und dass da halt dann auch nochmal so ein bisschen weitergehen konnte mit Eminem, nachdem er das so ein bisschen so, aufgepusht, sag ich mal, so bekommen hat, dass er alles so ein bisschen gefixt hat. Und ja, das ist auf jeden Fall schön für ihn. Und ja, wie gesagt, um nochmal kurz auf das mit den Hardys dann zurückzukommen, das hatten wir ja wirklich so im Detail in unserer ersten Folge, ne, diese Story, wo es dann auch zu dem Match beim Royal Rumble gekommen ist und halt zuvor natürlich bei Armageddon, wo es dann ja zu dieser berühmt-berüchtigten Gesichtsverletzung von Mercury eben gekommen ist, also das ja wirklich sehr, sehr brutal aussah, ne? Ich glaube, insgesamt 15 Stiche so aussah, also im Gesicht, so ums Auge rum und auch an der Nase. Und selbst innerlich hatte er also viele Verletzungen gehabt, wo auch der ein oder andere Stich noch gesetzt werden musste und er immer wieder auch intern so geblutet hat, wie er da selber erzählt hat. Also es ist schon wirklich ja, wirklich eine Horrorverletzung gewesen, so wünscht man keinem.
Ja, auf jeden Fall. Also das war echt, ja, dann nochmal, als wir nochmal in die Recherchen aufgegriffen hatten, ne, also was du mir gerade erzählt hast, ne, wie viele, was da alles behandelt werden musste, ne, also gruselig das Ganze. Mhm. Ja, also schon erwähnt, halt nochmal dieses große Programm mit den Hardys, da hat es da gegeben, dann Richtung WrestleMania 23 kam da auch nicht mehr wirklich viel. Da kam es dann schlussendlich dann zu der zweiten Entlassung von Joey Mercury halt mit dem Statement, was du halt auch gerade gesagt hast, also was Vince ihn halt dann angebracht hat, auch gut zu wissen, dass er halt nicht beim Wrestling ist es halt langsam auch ein bisschen so dieses Gruselige, es gibt ja diesen, ja, Club 27, was hier diese ganzen Stars, Celebrities, die halt nicht länger als 27 halt gelebt haben. Mhm. Und ja, beim Wrestling ist es so ein bisschen halt die, die vor 40 gestorben sind oder nicht, die nicht über 40 Jahre erlebt haben. Und ja, da kann ich mich halt anschließen. Ne? Schön, dass er nicht in die Liste sich eingereiht hat. Und ja, da natürlich auch später oder vor ein paar Jahren gab es ja auch nochmal als Seth Rollins Bodyguard in Anführungsstrichen, da mit J&J Security, wo er auch mit von der Partie war mit Jamie Noble. Und ja, also von M&M war das so jetzt, ja, sag ich mal, Frühling 2007 so das endgültige Ende. Leider muss man sagen, ich denke mal, man hätte noch mehr aus denen machen können. Vielleicht irgendwie halt das populärste oder das, ja, denkwürdigste Tag-Team in der Zeit. Natürlich waren dann einige Tag-Teams schon immer noch präsenter als die, aber trotzdem wirklich für so einen starken Impact gesorgt. Für Melina und Nitro ging es dann auch erfolgreich weiter. Melina wurde ja Women's Champion, halt auch nochmal nochmal besprochen in der WrestleMania 23 Pay-Per-View-Review. Und John Morrison, also Johnny Nitro nannte sich dann später John Morrison, wurde dann ECW-Champion, kam dann auch, wie du schon erwähnt hast, halt auch mit dem bekannten Tag Team mit The Miz, wurde er immer bekannter und bekannter, mhm, und noch bis heute präsent, was einen freut, dass man so einen Veteran wie John Morrison heute noch hat. Und natürlich für mich irgendwie halt, ja, der hat schon so, das, der ist eigentlich ein fälliger World-Champion, meiner Meinung nach.
Ja, da gehe ich mit.
Schönes Moveset, was er halt hat. Ja, das so zum Werdegang unserer, sage ich mal, ersten Tag-Team-Folge aus dem Podcast. Ja, mit eins der denkwürdigsten Tag-Teams in dieser Zeit, die Hollywood A-Listers. Man kann auch noch, da nochmal erwähnen, was ich halt vorhin vergessen habe zu erzählen, mit diesen ganzen, weil die auch immer wieder Hollywood erwähnt haben und die sind mit denen befreundet und hast du nicht gesehen und immer wieder halt irgendwelche Vergleiche angezogen, wie zum Beispiel, wenn die irgend halt ein Ort, wo gerade halt eine Smackdown-Folge lief, ne, dann immer so zum Beispiel gesagt haben, Ashton Kutcher hat es nicht geschafft, weil er Anaheim, California scheiße findet, ne, und dann halt immer solche Vergleiche mit angebracht. Im Jahre 2006 auch, weißt du, worüber wir geredet haben, beim John Cena, bei der John Cena-Titelregentschaft mit der Kevin Federline-Story, nee, dass sie den auch mit eingebracht haben. Also das hat nochmal ihren Charakter gestärkt, beziehungsweise ihr Gimmick. Ein sehr interessantes Gimmick gewesen für mich, um das Ganze nochmal halt zu komplettieren, dieses Gesamtfazit zu geben. Sehr gut am Mic gewesen, am Mikro. Immer wieder für guten Heat gesorgt. Und was wir halt schon gesagt haben, ne, das Überraschendste war halt einfach so, man hat ihn halt nicht angemerkt, dass es das irgendwelche Neulinge waren.
Ja, also das ist wirklich krass. So einfach von 0 auf 100, nachdem sie da reingesteckt wurden.
Ja.
Gleich in so einer Main-Show, in so einer Storyline. Und als wären sie schon, wie schon gesagt, irgendwie ein paar Jährchen dabei gewesen.
Ja,
wirklich.
Ja, genau. Also, ja, erstaunlich. Wie gesagt, die sind ja jetzt nicht irgendwie vom Erdboden verschluckt, ne? Immer noch hier und da präsent. Ja, das war auf jeden Fall so zu unserem Tag-Team-Format, so die erste Folge, liebe Zuhörer. Wir sind, ja, langsam wieder am Ende angekommen. M&M, also wir würden da gerne wissen, wie sind eure Meinungen, schreibt uns das doch einfach mal, ihr könnt uns da halt über Social Media erreichen, sei es über Twitter, wir werden, denke ich, auch mal versuchen, oder was heißt, denke ich, also dass wir auch in Zukunft dann wie vielleicht einen Instagram-Account einrichten, weil vielleicht doch mehrere Zuhörer über Instagram erreichbar sind, als über Twitter, so könnt ihr uns halt auch über Instagram schreiben. Die Namen sind jeweils von mir, von Ray, Recki, _Kuhn16 und bei Kevin ist es Algo, ne, mit G,
genau.
_ und dann wird er ausgesprochen.
Pequenito, spricht man das schon in Netto, also ganz perfekt, in meinem Spanisch bin ich da auch nicht mehr, aber das dann natürlich mit einem Q und da sollten drin, das finden wir eigentlich auch relativ leicht, würde ich jetzt mal sagen. Ich glaube nicht, dass es da mehrere Namen so, die so ähnlich heißen, so gibt. Und da sich nie sicher sein kann bei Instagram, ne?
Es sind
mittlerweile so viele unzählige Benutzer.
Richtig, ja.
Aber wie gesagt, wir werden da, denke ich mal, schon auch so ein offizielles Instagram so für unseren Podcast auch mal einrichten, sodass ihr euch da ein bisschen leichter ausfindig machen könnt. Und unter anderem ja vielleicht mal auch dann ja Themenvorschläge oder vielleicht, wenn es jetzt gerade unsere erste Tag-Team-Folge ist, vielleicht habt ihr ja ein oder andere Tag-Teams auf Lager, die wir uns mal genauer da angucken wollen und ja, was ihr dann natürlich auch mal ganz gerne vorschlagen könnt. Und ja, insoweit war es das, glaube ich, eigentlich in dieser Folge. Freuen uns, wie immer, von euch dann zu hören, egal ob positive Resonanz oder auch konstruktive Kritik. Und dann nimmt man natürlich auch immer gerne an,
natürlich,
ob das jetzt die 19. Folge ist, die erste oder schon die 100. Ne? Gute Kritik kann man eigentlich immer gebrauchen.
Und richtig. Halt
anders wird man eben auch nicht besser. Und ja, wir hoffen, es hat euch natürlich auch wieder gefallen. Und am nächsten Donnerstag hören wir euch natürlich wieder, beziehungsweise hört ihr uns wieder. Und hoffen, ihr freut euch darauf. Und verbleiben dann erstmal. Ich hoffe, euch geht es allen dann gut. Und ihr übersteht auch diese ja, derzeitige Wärme ganz gut zu dem Zeitpunkt, wo wir es hier gerade aufnehmen. Schon ganz schön die Hitze hier in Deutschland zugange. Aber ist ja auch mal nicht ganz so schlecht, dass es hier nicht immer nur eiskalt ist oder regnet.
Genau, richtig. Also auch den Worten kann ich mich anschließen. Wie immer, seid oder freut euch, seid gespannt, freut euch auf nächste Woche. Da geht es wieder um die Rubrik Titelregentschaft und wir werden dann eine Regentschaft, uns über eine Regentschaft unterhalten, besprechen, thematisieren, Revue passieren lassen aus dem Jahre 2004 von ein kontroverser Wrestler, wrestlerisch nicht kontrovers, also unangefochten, natürlich was das ganze Nachleben angeht, beziehungsweise das private Leben kontrovers. Es geht hier um den Weltschwergewichts, um die Weltschwergewichtstitelregentschaft von Chris Benoit aus dem Jahre 2004. Und das alles werden wir dann nächste Woche mit euch besprechen, beziehungsweise ja, freuen wir uns, wenn ihr auch da wieder einschaltet. Bis dann, verabschieden sich eure Hosts Ray und Kevin. Macht's gut.